Inforadio Podcast.
Zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio begrüßt Sie Jakob Bauer mit der Neuigkeit der Woche. Jeremy Irons wird Jurypräsident der Berlinale. Das hat der künstlerische Leiter des Festivals Carlo Chatrian bekannt gegeben. Irons selbst freut sich schon auf das Festival, das er, Zitat, schon seit langer Zeit bewundert. Damit setzt das neue Leitungsteam die Tradition von Vorgänger Koslik fort. Prominente Namen stehen an der Spitze der Jury. In den letzten Jahren waren das unter anderem Juliette Binoche, Tom Tykwer oder Meryl Streep. Außerdem diese Woche, der Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein hat begonnen. Er soll eine große Anzahl von Frauen sexuell belästigt oder missbraucht haben. Als die Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden, war das vor gut 2 Jahren der Startschuss für die MeToo-Bewegung. Außerdem wurden die Golden Globes in Beverly Hills verliehen und der große Verlierer, das war kein Film, sondern der Streaming-Anbieter Netflix. Das sind unsere Themen heute in Abgedreht. Wir starten mit einem Blick auf die Leinwand mit den Kinostarts der Woche, vorgestellt von Anna Wollner.
Little Joe ist eine Versuchsanordnung, sowohl inhaltlich als auch filmisch. Eine Versuchsanordnung über das Suchen und Finden von Glück. Das optisch kühl gehaltene Setting von Jessica Hausners Little Joe scheint einem subtilen Horrorfilm entsprungen. Die Genwissenschaftlerin Alice, alleinerziehende Mutter, hat durch harte Arbeit mit ihrem Team eine genmanipulierte Pflanze erschaffen. Little Joe, benannt nach ihrem eigenen Sohn, und bringt ein Exemplar mit zu ihm nach Hause. Nichts ahnt, dass die Pollen der Pflanze das Wesen der Menschen verändern können.
Das ist wirklich eine besondere Pflanze. Du musst gut Acht geben auf sie. Sie braucht's warm und sprich mit ihr.
Wirklich?
Ja, sie ist ein Lebewesen, braucht Aufmerksamkeit und Zuneigung.
Und was so besonders an ihr?
Sie macht Menschen glücklich.
Die vierte Regiearbeit der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner ist, und das ist das eigentlich Spannende daran, vor allem ein Film über Mutterliebe. Über die Liebe zwischen Mutter und Kind und die Liebe zwischen Wissenschaftlerin und Forschungsobjekt Blume im ständigen Konflikt der Prioritäten.
Joe? Oh, Joe. Ich werde dich immer lieben.
Allerdings erstickt der Film die spannende Kontroverse im Keim und spielt zu sehr mit Versatzstücken aus Horrorfilmen wie Bodysnatchers im Bann der Körperfresser oder Blumen des Schreckens. Ein hypnotischer Film, ästhetisch, klinisch kühl, abstrakt und künstlich, aber zu stilisiert, um nachhaltig zu beeindrucken oder zu erschrecken. Little Joe, Glück ist ein Geschäft. Als schwarze Bonnie und Clyde könnten die beiden Protagonisten in Queen and Slim durchgehen, aber auch nur fast. Eigentlich waren die Anwältin und der Verkäufer auf einem Tinder-Date, als sie mit dem Auto in eine Polizeikontrolle kommen.
Sie haben vergessen, den Blinker zu setzen.
Oh, mein Fehler.
Ich muss Sie bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen.
Darf ich fragen, wieso, Officer?
Nein, dürfen Sie nicht. Hände auf den Kopf und runter auf den Boden, sofort.
Ist das Ihr Ernst?
Ein paar Sekunden später gerät die Situation außer Kontrolle.
Wieso nehmen Sie ihn fest?
Zurück in den Wagen!
Ich bin Anwältin.
Ruhe,
ich hole jetzt mein Handy aus der Tasche.
Erst schießt der Polizist, dann löst sich ein zweiter Schuss und der Staatsdiener liegt tot vor seinem Fahrzeug. Queen und Slim fliehen mit dem Wagen quer durch die Südstaaten, werden von Cop-Killern zur schwarzen Inkarnation von Bonnie und Clyde und zum Symbol der Black Lives Matter-Bewegung. Regisseurin Melina Matsoukas, die zuvor vor allem für ihre Musikvideos für Beyoncé aufgefallen ist, liefert ein fiebriges Spielfilmdebüt, ein 2-stündiges Musikvideo, das ständig seinen Look ändert und mit fulminanten Hauptdarstellern Daniel Kaluuya und Jodie Turner-Smith aufwartet. Ein stilsicheres Rassismusdrama. Queen and Slim. Knapp 30 Jahre nach der Wiedervereinigung erzählt Regisseur Christian Alward in Freies Land aus einer vollkommen neuen Perspektive. 2 Polizisten, der eine aus Ost, der andere aus Westdeutschland, fahnden 1992 nach einem Serienmörder im Marschland Mecklenburg-Vorpommerns. 2 Schwestern sind verschwunden, sind nicht, wie alle anderen jungen Leute, nach Berlin abgehauen, sondern wurden von einem Serienmörder getötet. Das Remake des spanischen Films Mörderland besticht durch seine dichte Atmosphäre, die in Nebelschwaden eingetauchten Landschaftsaufnahmen und das Aufeinandertreffen der Kommissare, gespielt von Felix Kramer und Tristan Pütter. Alward schafft deutsches Genre-Kino auf höchstem Niveau, beunruhigend und aufregend zugleich. Freies Land. Das Leben auf dem Bauernhof in der isländischen Einöde ist hart. Noch härter wird es für die Bäuerin Inga in Milchkrieg in Dalsmini, als ihr Mann stirbt und sie mit Haus, Hof und den Milchkühen auf sich alleine gestellt ist. Statt auf Zusammenhalt in der Gemeinde stößt sie auf großen Widerstand und deckt im Alleingang die mafiösen Strukturen der isländischen Milchbauernkooperative auf. Der zweite Langfilm von Grimö Hakonason erzählt mit spröden Bildern vom herben Leben auf dem Land, verpackt in eine weibliche Empowerment-Geschichte. Ingas Filmschwester im Geiste, Frances McDormand aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, nur eben auf Isländisch. Milchkrieg in Dalsmini.
Ein Milchkrieg in Island, ein Wendethriller, ein schwarzes Bonnie und Clyde und eine Monsterpflanze. Das sind unsere Filmstarts der Woche. Und bei dieser Monsterpflanze, da bleiben wir jetzt auch noch kurz. Little Joe heißt die. Und ihre Pollen, wir haben es gerade gehört, die verändern das Wesen der Menschen. Diese Idee, die stammt von der Regisseurin Jessica Hausner. Unser Filmredakteur Alexander Soyer hat die Österreicherin getroffen und mit ihr über Wissenschaft, Mutterschaft und Menschsein gesprochen.
Man könnte es auch Psychothriller nennen oder Pflanzenhorrorfilm oder Autorenfilm. Also ich finde dieses fächerübergreifende Filme machen eigentlich spannend.
Jessica Hausners neuer Film Little Joe zeigt eine alleinerziehende Mutter, die für einen Biotech-Konzern Pflanzen züchtet. Ihre neueste Schöpfung setzt einen Stoff frei, der Menschen ein bisschen glücklicher machen soll. Das funktioniert zwar, aber gleichzeitig scheinen die Menschen, die diesen Pflanzen zu nahe gekommen sind, nicht mehr ganz sie selbst zu sein. Zu ihnen gehört auch ihr 13-jähriger Sohn. Das erinnert, nicht ganz zufällig, ein bisschen an den Science-Fiction- und Horrorklassiker Die Körperfresser kommen.
Remake of Invasion of the Body Snatchers.
Das war aber wirklich nur die lose erste Idee, nicht sehr viel mehr.
Es ist nicht so, dass ich dann schon genau weiß, worum es geht in dem Film, sondern es ist eher der Anfang einer längeren Recherche. Ich brauche meistens ein, zwei Jahre, bis ich sozusagen sicher bin, was in meiner Geschichte erzählt werden soll. Und das ist für mich eigentlich der spannende Prozess. Das ist irgendwie so, ja, es ist wie eine Forschungsreise. Ich beschäftige mich dann sozusagen mit allen möglichen verwandten Themen, die sozusagen mit diesem ersten Schlagwort zu tun haben. Und daraus entsteht dann die Geschichte. Und indem die Geschichte entsteht, verstehe ich immer besser, was ich eigentlich erzählen wollte.
Ein simples Horrorszenario über eine Pflanzenbrut, die Menschen zu emotionslosen Ablegern macht, sollte man in dieser Deutlichkeit also nicht erwarten.
Das ist ja sozusagen auch ein gewisser ironischer Aspekt an der Geschichte. Gibt es überhaupt eine Veränderung? Oder ist das nicht eh so, dass niemand er selbst ist oder sie selbst?
Insbesondere, wenn sich die Umstände ändern. Zum Beispiel, wenn man als erfolgreiche berufstätige Frau Mutter wird.
Die Rolle der Mutter, die hin und her gerissen ist zwischen der Liebe zu ihrem Kind und ihrer Arbeit, die sie auch sehr liebt, das ist schon auch eine sehr persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, seit ich Mutter geworden bin. Und die sicher ein Großteil der Motivation war, diesen Film zu machen.
Und sich genau damit auseinanderzusetzen, welchem Druck man da ausgesetzt wird und man es scheinbar niemandem wirklich recht machen kann.
Nichts, was ich je gemacht habe als Filmemacherin, sollte man denken, steht man irgendwie im Kreuzfeuer irgendwelcher Journalisten oder öffentlichen Meinung. Das ist alles Peanuts dagegen, eine Mutter zu sein. Das ist wirklich, also da ist das Gefühl, du sitzt in der Auslage und jeder ist ermächtigt, dich zu beurteilen.
So ist die kühle Horrorfantasie Little Joe nicht nur nebenbei, auch ein Nachdenken über die Frauen- und die Mutterrolle. Und nicht zuletzt ein weiterer persönlicher Eintrag in Jessica Hausners Kinotagebuch.
Ja, also ich wachse mit meinen Filmen und in jeder Lebensphase, in der ich bin, also sozusagen die Filme passen auch zu meinen Lebensphasen. Das ist wirklich wie eigentlich so eine kleine Autobiografie, weil sozusagen indem ich älter werde, verwandeln sich natürlich auch die Dinge, die ich erlebe und die mich interessieren.
Sagt Jessica Hausner, ihr neuer Film Little Joe ist ab jetzt im Kino zu sehen. Das ist ein Film eher für die Programmkinos. Die werden in Deutschland vertreten von der AG Kino, Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Und die haben diese Woche erfreuliche Nachrichten verlauten lassen. 19 Millionen Tickets wurden 2019 in den Programmkinos verkauft. Das sind 10% mehr als im Jahr zuvor. Das lag sicher auch an den Kassenschlagern Green Book, Systemsprenger oder Once Upon a Time in Hollywood. Aber trotzdem, den Deutschen liegt anscheinend noch immer was am guten alten Kino. Trotz Netflix, Amazon Prime, Sky und Co. Vor etwas mehr als 2 Jahren, im Herbst 2017, hat diese Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe. Dutzende Frauen beschuldigten den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, sie sexuell belästigt oder missbraucht zu haben. Der Startschuss für die MeToo-Debatte war das damals und Anfang der Woche hat in New York jetzt der Prozess gegen Harvey Weinstein begonnen. Was hat sich in der Zwischenzeit in Hollywood verändert? USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat sich in Los Angeles umgehört.
Kevin Spacey, Placido Domingo, Steven Seagal oder James Franco. Dies sind nur ein paar Personen, denen vorgeworfen wird, andere Menschen sexuell missbraucht oder belästigt zu haben. Über 200 Namen sind es, die seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber dem Filmproduzenten Harvey Weinstein kursieren. Die meisten Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Nur Comedian Louis C.K. hat zugegeben, dass die Vorwürfe in seinem Fall berechtigt sind. Er hatte vor anderen Frauen masturbiert, ohne deren Einwilligung. Diverse Sender kündigten daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm auf. Es wurde kurz still um ihn, bis sich C.K. in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit einem Comedy-Programm zurückmeldete. Ladies and gentlemen, Louis C.K. Von großer Reue allerdings keine Spur. Wie geht man mit Tätern oder Beschuldigten um? Ist es okay, dass einige von ihnen so schnell wieder im Rampenlicht stehen? Genau das sind einige der drängendsten Fragen mehr als 2 Jahre nach dem Weinstein-Skandal. Die Antwort darauf ist nicht einfach. Tarana Burke, die die Hashtag MeToo-Bewegung gründete, sagte im öffentlichen Radionetzwerk NPR, um sexuelle Gewalt langfristig zu eliminieren, müsse man genau darüber reden. Man kann diejenigen, die andere bedroht haben, nicht einfach am Straßenrand zurücklassen. Aber sie dürfen sich auch nicht über die Hintertür wieder in die Gesellschaft hineinschleichen. So zu tun, als sei nichts passiert, ist nicht die Antwort. Es sollte eine Erwartung geben, dass Täter eine dramatische Verhaltensänderung an den Tag legen müssen. Hashtag MeToo ist nicht in Vergessenheit geraten. Das Thema ist immer noch da und füllt sogar die große Kinoleinwand. Aktuell zum Beispiel im Film Bombshell wird die Geschichte der Fox-Journalistinnen Gretchen Carlson und Megyn Kelly erzählt, die sich gegen ihren Fox-News-Chef Roger Ailes wehrten, der sie sexuell belästigt hatte. So sehr es auch Erfolge gibt und sich weiter offenbar Opfer trauen, ihre Geschichte zu erzählen, der Veränderungsprozess in Hollywood ist langsam. Noch immer ist das Studiosystem in größtenteils männlicher Hand. Noch immer sind Frauen und Männer in den Jobs nicht gleichgestellt. Und auf der strafrechtlichen Seite sieht es auch noch mager aus. Bisher wurde gerade einmal Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Gegen Kevin Spacey wurde gerade erst eine Klage fallen gelassen. Noch ermittelt wird unter anderem gegen den Opernsänger Placido Domingo. Und Weinstein? Konkret werden tatsächlich nur 2 Fälle gegen Harvey Weinstein vor Gericht verhandelt. Noch immer bestreitet Weinstein, dass er den über 80 Frauen, die ihn beschuldigen, etwas angetan haben könnte. Dass er, so wie andere mutmaßliche Täter, wieder Fuß fassen könnten in Hollywood, das scheint allerdings bei ihm angesichts der Schwere der Anschuldigungen derzeit kaum möglich.
Was hat sich geändert in Hollywood nach gut 2 Jahren MeToo-Skandal? Das hat unsere Nordamerika-Korrespondentin Katharina Wilhelm recherchiert. In New York läuft seit Anfang dieser Woche der Prozess gegen Filmmogul Harvey Weinstein. Ebenfalls seit Anfang dieser Woche stehen die Golden Globe-Gewinner 2020 fest. Abgeräumt hat da 1917 von Sam Mendes. Der Film hat die Königskategorien Bestes Drama und Beste Regie gewonnen. Außerdem erfolgreich waren Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood oder das Comic-Drama Joker. Große Freude bei den Siegern, lange Gesichter vor allem bei einer Partei, Netflix. 17 Mal waren Produktionen des Streamingdienstes nominiert, aber nur Laura Dern gewann als beste Nebendarstellerin im Netflix-Film Marriage Story. Aber trotz dieses Rückschlags lässt Netflix weiterhin die Muskeln spielen. Kürzlich hat das Unternehmen eine Liste mit 21 Filmen veröffentlicht, die dieses Jahr erscheinen sollen. Darunter der erste Film des Ehepaars Michelle und Barack Obama. Die haben 2018 ihre eigene Produktionsfirma Higher Ground gegründet und einen Vertrag mit Netflix über 7 Filme abgeschlossen. Der erste davon erscheint eben jetzt, 2020. Der heißt Crip Camp und ist eine Doku über junge Menschen mit Behinderung, die in einem Sommercamp in den 70ern die beste Zeit ihres Lebens haben. Prominente Produzenten hat sich Netflix mit den Obamas also da an Bord geholt. Aber auch prominente Regisseure wie David Fincher, Spike Lee oder Charlie Kaufman steuern Filme bei. Und auch was Darsteller angibt, gibt man sich keine Blöße. Amy Adams und Charlize Theron, Meryl Streep und Nicole Kidman, Chris Hemsworth und Mark Wahlberg. Sie alle werden dieses Jahr auf der Streaming-Plattform zu sehen sein. Oder vielleicht auch in Netflix-Kinos? Die Entwicklung des Video-on-Demand-Giganten ist aktuell außergewöhnlich spannend. Im Herbst letzten Jahres hatte Netflix sein erstes Kino gekauft. Die Widerstände bei den großen Filmfestivals gegen Netflix-Produktionen, die werden auch immer geringer. Und gleichzeitig droht aber auch mächtige Konkurrenz. Mit Disney Plus geht im März eine Streaming-Plattform in Deutschland an den Start, die Netflix ordentlich ins Schwitzen bringen könnte. Aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Und wenn wir weiterhin so tolle Filme wie Marriage Story oder The Irishman von den Streaming-Anbietern bekommen, dann gibt's dahingehend auch erstmal nichts zu mosern, findet Jakob Bauer hier am Mikrofon. Ich verabschiede mich, das war abgedreht für diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Bis dahin.
Inforadio Podcast.